Ich glaube, hilf meinem Unglauben. So schreit es der Vater dieses geplagten Kindes. Wie viel hatte dieser Vater schon ausprobiert, was seinem Sohn helfen könnte? Wie viele Gebete sind da schon gesprochen worden? Wie oft war er im Tempel und hat geopfert, um dem Kind eine Hilfe zu erwerben? Und jetzt steht er schon eine ganze Weile in dieser Menschenmenge bei den Jüngern von Jesus und die haben versucht, das Kind zu heilen und alles war vergeblich. Seine Verzweiflung ist groß, aber sie macht ihn nicht blind. Er merkt, dass in der ganzen Menschenmenge Unruhe aufkommt und dass viele in eine Richtung laufen, auf eine Person zulaufen. Jesus ist gekommen. Jesus war ja bisher nicht bei ihnen da gestanden in der großen Gruppe, sondern er war mit Petrus, Johannes und Jakobus auf einen hohen Berg gestiegen. Und dort hatten sie Überwältigendes erlebt. Jesus stand plötzlich in einem ganz hellen Licht da. Es war unglaublich hell. Sowas hatten die drei Jünger noch nie gesehen. Und dann war da Jesus plötzlich nicht mehr allein, sondern es stand da Elia und Mose, die Propheten des alten Bundes, die großen Männer der Geschichte der Israels, und unterhielten sich mit Jesus. Und noch dazu kam dann diese Stimme aus der Wolke, und die Wolke heißt in der biblischen Bildersprache immer Gegenwart Gottes, kam die Stimme aus der Wolke: Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Es war überwältigend für die Jünger und verstörend zugleich. Wie immer, wenn Menschen mit der ungebremsten Wirklichkeit Gottes zu tun bekommen. Es war ein unglaublich intensives Erlebnis. Die Köpfe von den drei waren noch voll. Auf dem Weg runter vom Berg haben sie miteinander beraten, was das wohl geheißen hat, was Jesus dann zu ihnen gesagt hat. Sie verstanden es nicht. Sie waren noch ganz voll erfüllt mit diesem Erlebten. Und jetzt sind sie wieder am Boden angekommen, sozusagen auf dem Boden der Tatsachen. Viele Menschen, die auf Jesus warten, das kennt man ja schon. Das war ein gewohntes Bild. Und dass in dieser Gruppierung auch Schriftgelehrte waren, die mit den Jüngern gestritten haben, auch das war ein gewohntes Bild. Wahrscheinlich ging es darum, ob die Jünger dem Richtigen nachfolgen, ob Jesus wirklich ein Rabbi ist, dem man nachfolgen kann. Vielleicht ging es auch darum, ob die Jünger besondere Kräfte zur Heilung haben oder eben nicht, denn diesem Kind konnten sie nicht helfen. Sie waren in lebhafte Diskussionen verwickelt. Und jetzt kommt Jesus in diese Gruppe dazu. Und der Vater nutzt seine Chance. Er rennt auf Jesus zu und schildert ihm das Elend mit diesem Kind, wie es dem von Kindheit an so gegangen ist, dass er Krampfanfälle bekommt, die ihn oft in ganz gefährliche Situationen reinbringen, die ihn fast umbringen. Der Vater spricht hier in der Sprache der damaligen Zeit von einem bösen Geist, der den Jungen misshandelt. Wir würden heute vielleicht eher sagen, der hatte epileptische Anfälle. Aber wie auch immer, ob es wirklich ein Dämon war, ein böser Geist, eine böse Macht, denn die sind ja leider Realität in unserer Welt, die in diesem Kind gehaust hat und dieses Kind so geplagt hat, oder ob es eine Krankheit war, die man heute medizinisch behandeln und weitgehend heilen kann, damals aber nicht. Ich denke, es ist egal. Die Tatsache ist, es war grauenhaft. Und dann kommt dieser traurige Satz: ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Ja, sie konnten es nicht. Oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Jesus, du bist die letzte Hoffnung, die wir haben. Aber ich weiß nicht so recht, ob du mehr kannst als die Jünger. Jesus, kannst du was, was deine Jünger nicht können? Jesus war so oft ganz sanft und ist direkt auf die Krankheiten eingegangen und hat sich nie damit abgeplagt oder die Leute damit abgeplagt, dass sie irgendwelche Vorleistungen bringen müssen, um geheilt zu werden. Aber diese Herausforderung, die der Mann Jesus zu Füßen wirft, wenn du was kannst, die gibt Jesus ihm zurück. Er spielt den Ball wirklich zurück. Was heißt hier, wenn du was kannst? Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Vertrauen. Wie oft sind die Hoffnungen von diesem Mann schon enttäuscht worden? Und wenn es an seinem Glauben liegt, ob der Junge geheilt wird oder nicht, dann ist er ja, der Vater, dafür verantwortlich, ob der Junge gesund wird. Was für eine unerträgliche Last legt Jesus hier diesen Mann auf. Ist diese Last von Jesus? Oder ist sie von unserer Interpretation dieses Satzes? Was heißt hier, wenn du was kannst? Alles ist möglich dem, der mir vertraut. Sogleich schrie der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das genügt Jesus. Er fragt nicht danach, ist dein Glaube groß genug? Ist dein Vertrauen stark genug? Kann ich es um deines Vertrauens willen? Es reicht ihm, dass er sagt, Herr, das bisschen Glauben, was ich habe, das bisschen Vertrauen, was ich habe, ich wende mich dir zu. Hilf du mir, dass mein Glaube stärker wird. Was bin ich froh über diesen Satz, dass es Jesus genügt, das kleine bisschen, was wir haben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist dieser Satz nicht auch ein uns sehr vertrauter Gedanke? Ich habe eine Karte für euch austeilen lassen und das Bild haben wir hier oben nochmal. Ich hoffe, die Karten haben einigermaßen gereicht für alle. Wer hat keine gekriegt? Gibt es noch welche? Denn ihr dürft sie nachher mit nach Hause nehmen, als Erinnerung an diese Jahreslosung und euch zu Hause irgendwo hinstellen, wo ihr es immer wieder seht, zur Erinnerung. Habt ihr noch eine? Die Nicola hat auch keine. Okay, dann kriegst du später nochmal eine. Um es mit dem Bild hier zu sagen, kennen wir das nicht gut genug, dass unser Glaube, das Glas ist manchmal voll und manchmal ziemlich leer. Unser Vertrauen in Jesus ist manchmal stark und groß und manchmal ist der Pegel ziemlich weit unten. Mehr beim Unglauben als beim Glauben. Hilf meinem Unglauben. Was kann denn helfen? Ein indischer Christ hat das mal mit einem Bild illustriert, mit einer kleinen Tierfabel. Er hat gesagt, in unserem Herzen kämpfen zwei Tiger miteinander, ein schwarzer und ein weißer. Der schwarze Tiger steht für den Unglauben, der weiße Tiger steht für den Glauben. Wer wird siegen? Der Tiger, der besser gefüttert wird. Der hat mehr Kraft. Wie kann man denn den weißen Tiger in uns füttern, also den Glauben füttern. Man kann Glauben überhaupt nicht machen. Glauben ist immer ein Geschenk von Gott, ein Wirken des Heiligen Geistes in uns. Ich kann nie Glauben herstellen. Aber wenn wir das bisschen Glauben, das wir empfangen durch den Heiligen Geist, das in unser Herz hineingelegt wird, das anfängt in uns ein bisschen zu sprießen und zu wachsen, wenn wir das nicht gebrauchen, nicht anwenden, dann wird das zarte Pflänzchen wahrscheinlich wieder eingehen. Also wir müssen diesen Glauben füttern, dass er stark wird. Corrie ten Boom hat mal gesagt, du musst den Glauben füttern, dann verhungert der Unglaube. Also sie hat dieses Bild, ich nehme an, sie hat das gekannt, hat dieses Bild gebraucht. Wie kann man den Glauben füttern, damit der Unglaube verhungert? Die Basis von allem zuerst natürlich ist, Jesus ins Leben aufnehmen. Und das ist ein bewusster Akt. Ich öffne dir mein Leben, komm, sei du in mir, in meinem Herzen, wohne in mir, breite dich in mir aus. Das ist der Anfang, das ist sozusagen die Geburt dieses geistlichen Lebens, die Geburt des weisen Tigers, wenn Sie so wollen. Aber dann heißt es, Jesus besser kennenlernen. Wer ist das denn, dem ich mich anvertraut habe? Was sagt er? Was tut er? Was will er denn von mir? Also Bibel lesen, ihn besser kennenlernen. Aber es ist auch hilfreich für den Glauben zu lesen, was andere erlebt haben mit Jesus, was andere erlebt haben mit dem Glauben. In unserer Gemeinde ist ja ein Buch erstellt worden mit Berichten von einzelnen Leuten, was sie mit Christus erlebt haben. Dieses Buch heißt Er lebt oder Erlebt in einem Wort geschrieben. Kann man übrigens, glaube ich, immer noch kaufen bei uns. Das sind Berichte von Menschen, die erlebt haben, dass Gott aktiv in ihr Leben eingegriffen hat, die erlebt haben, dass er da ist und hilft. Und es hilft uns, wenn wir solche Berichte lesen, wenn wir wissen, ja, da und da ist das und das geschehen. Das hilft uns auch. Es hilft uns auch, wenn wir miteinander teilen, was wir mit dem Glauben erleben oder auch nicht erleben. Auch was schiefgegangen ist. Es fängt bei uns in der Gemeinde jetzt wieder eine Gruppe an, die sich Explore nennt. Das sind 10 Abende. Und da geht es genau darum, dass man einander, miteinander teilt, was man erlebt mit Jesus und miteinander auch teilt, wo die Schwierigkeiten sind und schaut, wie können wir stärker werden. Wir können voneinander lernen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das tun. Den Glauben stärken mit Worten, die für uns wichtig sind, Worten aus der Bibel. Ich habe so ein paar Sätze, das ist meine eiserne Ration. Wenn es mir ganz schlecht geht und ich kein Land mehr sehe, dann ist dieser Satz, den Jesus mal von Gott gesagt hat, der Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Dann ist dieser Satz für mich wie ein Stecken, ein Stab, an dem ich mich festhalten kann oder ein Geländer, an dem ich entlang gehen kann. Vater, du weißt. Mir geht's so dreckig gerade. Ich sehe überhaupt kein Land mehr. Ich habe keine Perspektiven mehr. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Aber du weißt, was ich brauche. Oder dieser andere Satz, den ich ja schon oft gesagt habe, der mich seit Jahrzehnten begleitet, ein salopp gesagter Satz. Gott ist ein Gott, der aus Mist Dünger macht. Weniger salopp ausgedrückt, im Römer 8 heißt es, Gott macht für die, die Gott lieben, macht Gott aus allem etwas Gutes. Er wendet alles, was uns passiert, zum Guten hin. Das sind so Sätze, die einen stabilisieren können, wenn die Zeiten schwierig werden, wenn der schwarze Tiger massiv ist. Jeder hat andere Sätze, das sind meine. Jeder hat von euch hat andere Sätze, die für ihn ganz wichtig sind. Solche Sätze müssen parat sein. Am Anfang, wenn man anfängt, das Wort Gottes umzusetzen im eigenen Leben, ist es hilfreich, es auf einen Zettel zu schreiben. Nicht ganze Kapitel, sondern die einzelnen Sätze, das, was mir wichtig ist. Und diese Zettel können in der Küche irgendwo an der Wand kleben oder am Küchenschrank oder auf dem Schreibtisch sein oder auf eine Karte geschrieben werden. Ich habe Enkelinnen, die wunderschöne Texte schreiben können. Die schreiben mir sowas dann, so dekorativ, dass man es wirklich irgendwo hinstellt und jedes Mal, wenn man dran vorbeigeht, es wieder aufnimmt, bis es ins Unbewusste runterkommt. Und dann wird es Nahrung und Kraft. Und der weiße Tiger wird stark werden. Auch aussprechen, wer Gott ist, was er macht, wie er ist. Du bist der Sieger. Jesus ist Sieger. In Konfliktsituationen, wo man überhaupt nicht weiß, wer, wo, wie siegen wird, sich das vor Augen zu halten, Jesus ist Sieger, wo immer man ihn die Tür öffnet. Er hat Ideen, Weg hat er alle Wegen, an Mitteln fehlt es ihm nicht. Sein Tun ist lauter Segen, sein Gang ist lauter Licht. Solche Verse aus dem Gesangbuch können auch eine ganz gute Hilfe sein, um den Glauben zu stärken. Man muss sie nur auch hier oben drin haben. Und damit sie mit der Zeit hier reinkommen, sie aufschreiben, immer wieder anschauen, solche Lieder singen. Luther hat gesagt, einmal gesungen ist zweimal gebetet. Lieder singen, Psalmen lesen, Psalmen singen, alles das stärkt den weißen Tiger. Der schwarze Tiger frisst mit Vorliebe unsere Zweifel, unser Versagen. Ich kann das nicht, es ist zu schwer für mich, aus mir wird eh nichts. Die Resignation, es wird ja nichts draus. Ich habe es schon so oft probiert und es geht nicht. Das ist die Nahrung für den schwarzen Tiger. Aber ein letzter Gedanke noch. Dieses Bild mit dem Glas wäre ganz falsch interpretiert, wenn wir jetzt anfangen würden, immer wieder nachzumessen, wie hoch ist denn der Glaubenspegel bei mir gerade? Bin ich gerade gut drauf oder weniger gut drauf? Oder gar andere da unter dieser Perspektive anschauen, also bei dir ist ja vielleicht gerade noch ein Bodensatz da, ein Glauben. Mehr ist das ja wohl nicht, was ich bei dir entdecke. Dass wir einander messen, einander bemessen oder auch uns selber an dieser Skala oder auch noch einander um die Ohren hauen, wenn du Glauben hättest, dann wärst du gesund. Das sind keine Theorien, ich habe das alles x-mal gehört. Wir neigen ja zu technischen Lösungen. Wir sind glücklich, wenn wir ein Wenn-Dann haben. Wenn wir wissen, du musst das und das machen, dann passiert das und das. Wenn wir die Logik in unseren Händen haben, wenn wir es greifen können, wenn wir es selber machen können, dann sind wir glücklich. Nur es funktioniert nicht mit dem Glauben so. Dieses Foto, dieses Bild, ich fand es pfiffig, wie das hier aufgemalt ist auf dem Glas, deswegen habe ich das ausgewählt, ist nur eine ganz realistische Einschätzung davon, ja, wir sind nicht immer Glaubenshelden. Sind manchmal ganz schön auf dem Trocknen. Aber dann können wir immer und immer wieder genauso beten wie dieser verzweifelte Vater. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er wird helfen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, bewahre unsere Herzen, unsere Sinne, unsere Seele, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.